Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Wer bislang dachte, Buddhisten seien besonders harmonieliebend und friedfertig, der muss erstaunt sein angesichts des scharfen Konflikts, der zurzeit unter Buddhisten in Deutschland tobt. Es geht um den umstrittenen spirituellen Meister Ole Nydahl und seine islamfeindlichen Aussagen. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Außerdem berichten wir über die jüdischen Karäer in Litauen und über Menschen, die im Urlaub lieber Kirchen besuchen, als Kreuzfahrten zu machen. Es geht um spirituellen Tourismus. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Im Allgäu hoch oben über dem großen Alpsee, auf dem denkmalgeschützten Gut Hochreute, da hat die buddhistische Stiftung Diamantweg ihr Europazentrum. Der Däne Ole Nydahl hat diesen Diamantweg Buddhismus aus Tibet in den Westen und auch nach Deutschland gebracht. Von seinen Schülern wird er als Lama Ole, also Lehrer oder Meister Ole, verehrt. Heute beginnt dort im Allgäu das alljährliche buddhistische Sommercamp. Tausende Menschen haben sich angemeldet. Sie werden auf dem Gelände zelten, an gemeinsamen Meditationen und Zeremonien teilnehmen und den Vorträgen von Lama Ole folgen. Der Mann allerdings ist umstritten. Kritiker werfen ihm Islamfeindlichkeit vor. Aus der Deutschen Buddhistischen Union ist er mit seinem Dachverband Diamantweg nun ausgetreten und damit vermutlich einem Rauswurf zuvorgekommen. Mechthild Klein hat die Einzelheiten dieser Geschichte.
Wenn es um Kritik an islamfeindlichen Äußerungen des dänischen Lama Ole Nydahl geht, dann haben viele Buddhisten, trotz Wut im Bauch, lange Zeit lieber geschwiegen. Vielleicht auch aus Furcht. Vom Lama Ole Nydahl und seiner finanzkräftigen Diamantweg-Organisation verklagt und in langwierige juristische Verfahren verwickelt zu werden. Einige Blogger und auch Medien haben das zu spüren bekommen. Da geht es schon mal vor Gericht wegen Falschzitatvorwürfen oder wenn die Ansichten des Meisters als Rassismus deklariert werden. Teilweise bekam er Recht, unterlag aber auch mal, wie im Streit 2018 mit dem Verlag der Allgäuer Zeitung, in welchem das Landgericht feststellte, dass Nydahl von dieser nicht sinnentstellend zitiert worden war. Auch unter den Buddhisten schwelt der Streit, und zwar schon länger. Mitglieder des Dachverbands Deutsche Buddhistische Union wollten den dänischen buddhistischen Meister und seine Organisation letztendlich auf einer Mitgliederversammlung im kommenden September ausschließen. Nun kam der Diamantweg einem wahrscheinlichen Rauswurf zuvor und erklärte selbst seinen Austritt. DBU-Vorstandsmitglied Felix Paritsch zeigte sich erleichtert über den Austritt des Diamantwegs. Er hoffe,
dass wir wieder arbeitsfähig werden, dass es nicht immer eine Gruppe gibt, die die Arbeit blockiert, weil sie die stärkste ist und die meisten Mitglieder und alles nur entweder so oder so geht. Da kann man schlecht zusammenarbeiten. Und insofern ist eine große Erleichterung, dass wir auch wieder neue Projekte haben können, neuen Geist weht von Gemeinsamkeit.
In der DBU wurde ein mehr als 70 Seiten umfassender Antrag für ein Ausschlussverfahren vorgelegt, in dem Dutzende Zitate von Lama Ole Nydahl festgehalten sind. Sie sollen unter anderem seine rassistischen und den Islam herabwürdigenden Bemerkungen belegen. Schon vor mehr als 20 Jahren sorgten Nydahls Sprüche über Gewalt und seine Sicht auf andere religiöse Traditionen für Ärger in der DBU. Radikale Äußerungen Nydahls sind daher keine neue Entwicklung, wohl aber der gemeinschaftliche Widerstand vieler Einzelmitglieder im Dachverband der Deutschen Buddhistischen Union. Dort war der Diamantweg der größte Mitgliederverband.
Wir stellen grundsätzlich nicht die buddhistische Ausrichtung in Frage. Und das Thema Ausschlussverfahren bezieht sich lediglich darauf, dass der Dachverband Schaden nimmt, wenn es dort nicht zu einer friedlichen Einigung kommt und man sich gemeinsam auch im interreligiösen Dialog und woanders äußern kann, ohne Angst zu haben, dass unvertretbare Haltung von einem Buddhisten geäußert werden.
In ihrem Schreiben monieren die DBU-Einzelmitglieder, dass trotz diverser Briefwechsel und Stellungnahmen, einschließlich einer Aussprache in einer Mitgliederversammlung, es klar geworden sei, dass der Diamantweg weder seine Inhalte noch sein Verhalten ändern würde. Die Äußerungen Nydals verstießen gegen das buddhistische Leitbild und das gemeinsame Bekenntnis der Deutschen Buddhistischen Union. Die DBU-Vertreter fürchteten, dass der Ruf des Buddhismus und ihres Dachverbandes Schaden nehmen könnte. Sie hängten ihrem Antrag Beispiele aus Interviews, Reden und Büchern Nydals an, die den rassistischen Grundton belegen sollten. So sagte Ole Nydal beispielsweise im Januar 2018 dem WDR-Hörfunk im Interview:
Wir mögen die Muslims überhaupt nicht. Also was sie machen und die ganze, all das Humorlose und die unterdrückten Frauen und die beschnittenen Frauen, nicht kein Klitoris und all das da, was da passiert und alles nicht.
Andere Beispiele stammen aus Diamantweg-Zeitschriften und Büchern des Meisters selbst. Dieses Zitat aus dem Buch Über alle Grenzen solle laut DBU-Vertretern Nydals Rassismus belegen. Da schreibt er, dass große Teile von Hollands Stadtkernen durch Zuwanderung in unkontrollierte Dritte Welt-Slums verwandelt worden seien. Weiter heißt es:
Karma und kulturelle Prägungen ändern sich nicht, indem man das Land wechselt. Und wie die Forschung unter eineiigen Zwillingen und Wandervölkern zeigt, bedeutet eine Änderung der äußeren Bedingungen für das Verhalten der Menschen wenig. Auch Jahrhunderte nach der Trennung von den Umgebungen, in denen ihre Verhaltensmuster für das Überleben einen Sinn hatten, schaffen die Leute noch die Gesellschaften und bauen die Häuser, die ihren Genen über Jahrtausende eingeprägt wurden. Die überwältigenden Kinderscharen, vor allem jener Ausländerkulturen, die ihre Frauen durch ständiges Schwangersein gefügig halten, brachten schon den Leistungsdurchschnitt der Schulklassen erheblich nach unten. Und wie überall, wo Bevölkerungsgruppen sich im falschen Film fühlen, wuchs die Jugendkriminalität und die Frauenhäuser waren voll.
Von heute an kommen im bayerischen Immenstadt im Allgäu wieder tausende Buddhisten zum Diamantweg-Europatreffen zusammen. Im letzten Jahr gingen Äußerungen von Lama Ole Nydal durch die Presse. Ein Vergleich von Diktatoren und Massenmördern wie Hitler und Stalin mit der Religion des Islams und andere Aussagen über den Islam waren jedoch keine Volksverhetzung, sondern nach Vorprüfung der Staatsanwaltschaft von der Meinungsfreiheit gedeckt, sodass es zu keinem Ermittlungsverfahren kam. In einem Erklärungsschreiben an seine Anhänger relativierte Lama Ole danach:
Wenn ich Kritik am Islam übe, meine ich diejenigen Strömungen und Menschen, die dem Koran und den darin enthaltenen Aussagen und Aufrufen zu Hass, Gewalt sowie Aussagen zu Unterdrückung bzw. Ungleichbehandlung von Ungläubigen und von Frauen folgen. Dies ist unvereinbar mit unseren westlichen Grund- und Menschenrechten. Wenn ich in meinen Vorträgen nach dem Islam gefragt werde, meine ich mit meinen Antworten genau das. Ich habe zwischenzeitlich gelernt, dass man hierbei vom politischen Islam spricht.
Durch den innerbuddhistischen Gegenwind, die Aufforderungen zur Stellungnahme mit Fragenkatalog und das anstehende Ausschlussverfahren sah sich der Diamantweg aber offenbar bedrängt und wiederum in seiner Meinungs- und Glaubensfreiheit beschränkt. Er sieht sich als Opfer. In seinem Schreiben an den Dachverband Deutsche Buddhistische Union gibt der Diamantweg folgende Gründe für seinen Austritt an:
Eine satzungswidrige Beschneidung unserer Autonomie durch eine Art DBU-Glaubenskongregation, die den einzig wahren Buddhismus und vermeintlich ordentlichen Buddhisten definiert, widerspricht der originären Aufgabe der DBU e.V., unterschiedliche autonome Gemeinschaften und Traditionen als Dachverband zu vertreten. Im Verlauf der letzten Jahre haben wir zudem mit großer Sorge festgestellt, dass insbesondere Teile des derzeitigen Vorstands und des Rates der DBU e.V. die eigenen Satzungsprinzipien missachten und sich sogar an der Verbreitung von Falschaussagen über den BDD, gemeint ist der buddhistische Dachverband Diamantweg, und Lama Ole Nydal in DBU-Medien und Presse beteiligt haben. Wir sehen darin einen eklatanten Machtmissbrauch.
Das sind harte Worte gegen die Deutsche Buddhistische Union. Vorstandsmitglied Felix Baric weist die Vorwürfe zurück. Es sei zu dem Ausschlussverfahren gekommen, nicht nur weil Mitgliedsgemeinschaften gedroht hätten, auszutreten, man wollte auch von der DBU Schaden abwenden. Zwar suchte man den Dialog, aber der Diamantweg bzw. Ole Nydahl hätten auf ihre Positionen bestanden und die meisten DBU-Mitglieder hätten sich für ein Ausschlussverfahren entschieden.
Jeder kann seine persönliche Meinung frei äußern, aber das bedeutet nicht, dass es Hassparolen, Aufruf zu Gewalt oder menschenverachtende Worte geben kann. Das ist unseres Erachtens nicht gedeckt von der freien Meinungsäußerung und manchmal sind die Grenzen sehr fließend. Trotzdem, als buddhistischer Bachverband sind wir auch an ethische Gelübde und ethische Regeln, die wir uns selber gegeben haben und die der Diamantweg auch selber unterschrieben hat, in unserem Bekenntnis. Dazu gehört auch, nur die Wahrheit zu sagen, nur zum Frieden beizutragen und so weiter und so fort.
Ahimsa.
Ahimsa, ja, also. Gewaltlosigkeit.
Auch der Vizepräsident des Bayerischen Landtags, Thomas Gehring, stellte eine schriftliche Anfrage an die Landesregierung. Er fragte, wie der geistliche Führer Lama Ole Nydahl mit seinen ausländer- und islamfeindlichen Äußerungen zu bewerten sei, ob der Diamantweg vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollte, weil Nydahl seine Anhänger angeblich aufgefordert hätte, schießen zu lernen. Doch die Landesregierung sah keine Notwendigkeit, hier einzuschreiten, weil auch solche Äußerungen von der Meinungsfreiheit gedeckt seien. In dem Antwortschreiben der bayerischen Landesregierung heißt es:
Islamkritik, auch polemische und Islamfeindlichkeit, sind wie jede andere Form der Religionskritik und Feindlichkeit grundsätzlich vom Grundrecht auf freie Meinungsäußerung gedeckt.
Ob die islamfeindlichen Äußerungen des dänischen Lama Ole Nydahl dem Buddhismus geschadet haben, ihrem deutschen Dachverband oder dem buddhistischen Meister selbst, das ist eine Frage der Perspektive.
Mechthild Klein berichtete. Die Karäer sind eine ethnisch-religiöse Gruppe. Sie verstehen sich als Juden und als Angehörige der Turkvölker. Weltweit gibt es schätzungsweise einige 10.000 Karäer. Die meisten von ihnen leben heute in Israel, Polen und der Ukraine. Ein bedeutendes Zentrum der Karäer gibt es auch in Litauen. Wie das kam, schildern Berthold Forsmann und Martin Sander.
Die Religion entstand spätestens im 8. Jahrhundert nach Christus, als sich Juden gegen die Auslegung der Tora im Talmud auflehnten. Bis heute beziehen sie sich nahezu ausschließlich auf die Texte des Alten Testaments. Das Zentrum der jüdischen Abweichler lag zunächst in Bagdad. Dort übernahmen sie auch islamische Elemente wie das Opferfest. Später verlagerte sich das Zentrum nach Jerusalem. Von dort brachten Missionare den Glauben auf die Krim, wo Angehörige eines turksprachigen Volks lebten. So entstanden die Karäer endgültig als ethnisch-religiöse Gruppe. Von der Krim holte Ende des 14. Jahrhunderts der litauische Großfürst Vytautas 380 Karäer-Familien in sein Reich. Vytautas der Große benötigte Grenzkämpfer, Handwerker und sprachkundige Diplomaten. Den Karäern gab er das Wohnrecht vor seiner Lieblingsresidenz, der Wasserburg von Trakai. Trakai, knapp 30 Kilometer westlich von Vilnius gelegen, ist bis heute das Zentrum der litauischen Karäer. Gemeindevorsteher Jurijus Spakovskis führt uns in die Kinesa, ein gelb verputztes Gotteshaus im Stadtkern, dessen Ursprünge auf das 14. Jahrhundert zurückgehen. Der mächtige Altar ist nach Süden gerichtet. Rechts und links hängen Tafeln mit den 10 Geboten auf Karaimisch.
Unsere Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Gläubigen und von Menschen, die eine gemeinsame Sprache sprechen. Man kann keine karäische Theologie studieren. Das Wissen geben wir in freier Form weiter. Es gibt natürlich Rituale, Gebete vor dem Essen, nach dem Essen, vor dem Schlafen, vor einer Reise und so weiter.
Gottesdienste in der Kenesa, räumlich getrennt zwischen Männern und Frauen, werden lange im Voraus geplant. Außerdem gibt es Zeremonien zu Feiertagen wie auch zu Hochzeiten und anderen Anlässen. Bis zu 100 Gläubige kämen dann zusammen, sagt Gemeindevorsteher Spakowskis und schließt das Tor zur Kenesa wieder zu. Die Assimilierung der Karea-Gemeinde ist weit vorangeschritten, die Grundstimmung unter den Gemeindeangehörigen liberal, erklärt die Vilniuser Historikerin Dovile Troskovaite.
Seit dem 19. Jahrhundert schreitet die Integration in die Mehrheitsgesellschaft voran. Damals im Zarenreich ging es darum, eine Diskriminierung als Juden in Form von Ghettobildung und hohen Steuern zu vermeiden. Diese Säkularisierung hat aber zu einem Vakuum geführt.
Zwar übe der litauische Staat, anders als etwa die Sowjets, keinen Anpassungsdruck aus, dennoch habe die Karea-Gemeinde kaum noch Nachwuchs.
Ich finde es gut, wenn sich die Karea darum bemühen, ihre Identität zu bewahren. Aber das demografische Problem besteht fort. Wenn sich da nichts ändert oder etwas Unvorhergesehenes passiert, zum Beispiel Karea aus anderen Ländern nach Litauen zuwandern, gibt es diese Gemeinschaft in ein paar Jahren nicht mehr.
Vom Aussterben bedroht die Karea in Litauen. Berthold Forsmann und Martin Sander berichteten. Der Tourist fordert, der Pilger dankt. Das wird im nächsten Beitrag eine Herbergsmutter sagen und sie spricht über Menschen, die im Urlaub nicht nach Sonne, Strand und Sehenswürdigkeiten suchen, sondern nach einer Begegnung mit sich selbst, mit anderen Menschen und vielleicht auch mit ihrem Gott. Spiritueller Tourismus heißt das dann. Das ist ein Geschäftsfeld. Aber nicht nur. Im brandenburgischen Kloster Korin wurde jetzt über diesen Trend diskutiert und Thomas Klatt war für uns dabei.
Die Reise zum Ich beflügelt die Tourismusbranche. Spiritualität, Glaube, Selbstfindung, das sei ein anhaltender Trend, sagt Rolf Treidel. Er lehrt Tourismusmanagement an der Fachhochschule des Mittelstandes in Bielefeld.
Das Thema spiritueller Tourismus im weitesten Sinne, religiöser Tourismus, ist von der Welttourismusorganisation als eins der Triebfedern im Tourismus international anerkannt worden. Dass ungefähr ein Drittel aller Reisenden weltweit durch spirituellen oder religiösen Tourismus getrieben werden. Die Welttourismusorganisation prognostiziert bis 2030 1,8 Milliarden internationale touristische Ankünfte.
Zum Beispiel der gezielte Besuch von Klöstern, um sich von der Ruhe und dem Raum inspirieren zu lassen. Oder buddhistische Retreats und Einkehrwochen, Wanderfasten bis hin zu Ayurveda-Kuren. Ein Trend, aber noch kein Massenmarkt, der die großen Reiseveranstalter auf den Plan rufe. Aber
die großen Veranstalter, die bedienen ja auch wiederum nur die Hälfte des deutschen Reisemarkts. Die andere Hälfte des deutschen Reisemarkts ist ja individuell organisiert. Das sind Menschen, die dann ganz individuell ihre Angebote in der Region suchen. Die Jakobswegpilger, die sind nur zum kleinen Teil organisiert.
Laut Deutschem Reiseverband begaben sich 2018 immerhin 47% aller Deutschen als Individualtouristen in den Urlaub. Immerhin ein Volumen von mindestens 30 Milliarden Euro. Ein Bruchteil davon fließe in den spirituellen Tourismus. Das Segment wachse auch in der Bundesrepublik stetig, schätzen die Reisefachleute. Etwa in Brandenburg. Schon in Polen beginnt der historische Pilgerpfad, der in Santiago de Compostela endet. über Frankfurt-Oder, die alte Bischofsstadt Lebus, in Richtung Westen an dem kleinen Ort Sieversdorf vorbei. Dort betreibt Silvia Schäffler eine kleine Pilgerherberge.
Ich gehe mit den Pilgern morgens in die Kirche. Ich habe auch den Kirchenschlüssel und die Leute können sich auch an mich wenden, die Kirche zu öffnen. Und ich versuche dort einfach ihnen kleine Anregungen zu geben, ein Segenswort zu sprechen, wo ich mich nicht auf eine Kanzel stelle, aber einfach mit ihnen zusammen, du Gottes Aufbruch, segne und behüte uns. Und die Kerzen anmachen, die Kerzen wieder löschen und sie auf den Weg schicken. Und das ist meistens eine ganz schöne Begegnung und da fühle ich mich auch im Sinne eines Christen handelnd.
Das Doppelzimmer für derzeit 25 Euro. Wer den eigenen Schlafsack mitbringt, kann auch schon mal umsonst unterkommen.
Einmal kamen zwei Polizisten. Ich wusste nicht, dass sie Polizisten sind. Die waren so durchnässt und die waren so am Ende, die waren so kaputt und so müde und suchten jetzt unbedingt eine Unterkunft. Ich musste aber weg. Ich sag, kommt, geht mal da hinten rein und da könnt ihr gleich hier in meinem Haus schlafen. Die Pension ist voll. Und dann bin ich zum Chor gegangen. Und das war für die wohl ein nachhaltiges Erlebnis, dass Leute sie reinlassen, obwohl wir gar nicht wissen, wer es ist. Ne? Und wir haben dann hinterher gesagt, wir haben jetzt den Glauben an die Menschheit wiedergefunden. Das war irgendwo ein ganz schönes Erlebnis.
Die Pilgerherberge ist zwar ein angemeldeter Pensionsbetrieb, sei aber kein Geschäft. Mehr ein menschlicher Zugewinn für alle Beteiligten, sagt Herbergsmutter Silvia Schäffler.
Pilger sind dankbare Menschen. Es gibt den ganz netten Spruch, der Tourist fordert, der Pilger dankt. Und für die kleinsten Dinge kann man Dankbarkeit erfahren. Und das ist ja auch ein Geschenk. Ich glaube, wir pilgern nicht mehr so wie Luther wegen Ablass, sondern Pilger sind einfach Menschen, die sich auf den Weg machen und die irgendwas neu lernen wollen, die sich in den offenen Raum begeben. Und das hat nichts mit katholischen, evangelischen zu tun, aber sehr wohl auch geistliche Erfahrungen zu machen. Und dafür sollten alle Kirchen und alle Menschen am Weg auch offen sein.
Im Trend eben auch die jahrhundertealten christlichen Kirchen, Kapellen und Gemeindehäuser auf dem Land entdecken. Von Fachwerk bis Feldstein, von Barock bis Gotik. Bernd Janowski vom Förderkreis Alte Kirchen.
Der Förderkreis Alte Kirchen hat bereits vor 20 Jahren angefangen, eine Aktion zu starten, offene Kirchen. Und das bedeutet in Brandenburg eben, wir möchten verlässliche Ansprechpartner haben, von denen die Telefonnummer bekannt ist oder eine Mailanschrift, wo man sich ankündigen kann und wo man den Schlüssel holt. Und das klappt im Prinzip inzwischen sehr gut. Über 1000 Gemeinden beteiligen sich daran.
Viele einst verrottete Dorfkirchen wurden in den letzten 30 Jahren gerettet. Aber die christliche Gemeinde ist vielerorts kaum noch vorhanden. Es gilt, intelligente und auch für Touristen attraktive Nutzungen zu finden.
Da finden Konzerte statt, Lesungen, da wird Theater gespielt. Man hat in einigen Kirchen während der Fußball-Weltmeisterschaft Public Viewings gemacht. Warum auch nicht? Der Kirchenraum ist durch das Kreuz determiniert und alles, was sich vor diesem Kreuz nicht verstecken muss, das ist in der Kirche möglich. Das ist sehr viel.
Diakon Sven Ahlhelm ist im Kloster Korin angestellt. Er versucht etwa auch den gestressten Großstädtern das zu bieten, was sie bei sich in der eigenen Kirchengemeinde nicht so leicht finden können.
Hier im Kloster Korin haben wir jetzt seit einiger Zeit die Stille Stunde installiert. Das ist ein Angebot einmal im Monat, einen Freitagabend, an dem man schweigend die Klostermauer noch mal genießen kann, abseits des touristischen Begängnisses.
Es gäbe allerdings für den spirituellen Tourismus noch kein Konzept zwischen der Landeskirche und den örtlichen Gemeinden. Vieles wie Pilgerwege, Einkehrhäuser oder Meditationswochen seien noch singuläre Angebote, ohne groß vom Land Brandenburg beworben zu werden. Aber man sei auf dem Weg, den spirituellen Tourismus bekannter zu machen, etwa durch erhöhte Online-Präsenz, verspricht Diakon Sven Ahlhelm.
Wir arbeiten daran, dass es leichter wird. Ich glaube, es wäre auch für die Region ein Gewinn, Gäste zu empfangen, die sich mit sich selbst auf den Weg machen.
Spiritueller Tourismus ist im Kommen, Thomas Klatt berichtete. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft an diesem Montag. Die Redaktion der Sendung hatte Christiane Florin. Nach den Nachrichten meldet sich mein Kollege Stefan Heinlein mit der Sendung Kontrovers. Heute zum Thema Dürre in Deutschland. Wer rettet unsere Felder und Wälder? Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.